Das ist die letzte Pressekonferenz an der Säbener Straße.
Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. In dieser Folge wollen wir die Bayern-Saison 2023-2024 abschließen. Oder wie Thomas Müller sagen würde, wir wollen einfach nur noch schnell raus aus dieser Saison. Denn der Blick soll schon nach vorne gerichtet sein. Es wird ja schließlich immer noch ein Trainer gesucht, der seinen Blick immer nach vorne richtet. Und deshalb zum Glück auch heute wieder dabei ist unser Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Die Trainersuche, Kumbi, beschäftigt uns beide, seitdem wir diesen Podcast gemeinsam übernehmen durften. Warum genau beschäftigt sie uns denn eigentlich noch in dieser Folge, nachdem wir in der vergangenen Woche mit Thomas Tuchel doch eigentlich gedacht hatten, es sah lange Zeit so gut aus?
Ja, wir haben in der vergangenen Woche allen Beteiligten aufgezeigt, wie man das Ganze lösen könnte, auch rein kommunikativ. Aber es ist tatsächlich daran gescheitert, was wir auch schon angesprochen hatten. Thomas Tuchel wollte eben das Vertrauen für 2 Jahre bekommen. Und die Bayern dachten sich, nee, wir machen einfach nur das eine Jahr, das wir dir ja im Februar weggezwickt hatten. Kleben wir einfach wieder hinten dran und es geht weiter. Und den Trainerstuhl aufwärmen für einen Kandidaten namens Klopp oder Alonso, das wollte Thomas Tuchel verständlicherweise nicht. Und 2 erwachsene Parteien haben sich in die Augen gesehen. Niemand hat geblinzelt. Alle haben ihren Blick starr gehalten und dann hat es halt nicht geklappt.
Da ihr Kumbi da draußen gerade nicht sehen könnt, er hat auch gerade nicht geblinzelt bei dieser Antwort. Also das war starr. Von draußen weg.
Genau, ich wollte das so vormachen, wie es die Beteiligten wahrscheinlich getan haben. Auch wenn ich nicht dabei war, aber...
So ungefähr hat es sich abgespielt.
So ungefähr wird es sich abgespielt haben, ja.
Es gibt selbstverständlich auch schon einen neuen Kandidaten mit Vincent Kompany.
Wir sagen Vincent oder sagen wir Vincent?
Du hast es mich eben gefragt und ich habe drauf geschaut. Ich habe vorhin zu dir gesagt, wir sagen Vincent und jetzt habe ich den Namen vor mir stehen gehabt und ich dachte, oh, Vincent Kompany ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber es klingt irgendwie schön.
Wahrscheinlich ist es richtig ausgesprochen, ja. Vincent. Aber wir einigen uns jetzt mal auf Vincent,
gut,
weil ich ja auch schon sehr alt bin. Das Thema hatten wir ja öfter. Ich habe den Vincent Kompany ja schon als HSV-Profi kennengelernt am Fernseher. Und da hieß es immer Vincent Kompany. Deswegen bleiben wir bei Vincent.
Wenn das damals so war.
Und falls er vorgestellt wird, dann wird er wahrscheinlich seinen eigenen Namen einmal sagen.
Da kannst du von ausgehen.
Und wenn er dann Vincent sagt, dann schwenken wir auch um. Aber heute ist er bei uns der Vincent.
Ich wollte gerade sagen, ob er überhaupt vorgestellt wird, das wollen wir natürlich alles später noch in dieser Folge besprechen. Wollen zum Abschluss allerdings von diesem Kapitel Tuchel jetzt nochmal einmal ganz kurz draufblicken auf diese letzte Woche, noch ein paar O-Töne nochmal einspielen, was er denn auf dieser letzten Pressekonferenz gesagt hat. Und das alles in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Also, auf der Pressekonferenz am vergangenen Freitag vor dem Spiel in Hoffenheim hat Thomas Tuchel ja einen wahrscheinlich legendären Satz jetzt schon gesagt, und zwar auf die Frage, beziehungsweise wollen wir es uns anhören? Das ist doch eigentlich viel schöner.
Natürlich.
Du sagst doch immer, lass uns nicht uns beide reden, sondern die Menschen da draußen.
Richtig, die Protagonisten sollen sprechen.
Die Protagonisten sollen sprechen. Und Thomas Tuchel hat das direkt zu Beginn der Pressekonferenz letzte Woche auf die Frage, ob er bleibt, gesagt.
Bleiben Sie Trainer des FC Bayern oder ist das hier heute Ihre letzte Pressekonferenz an der Säbener Straße?
Das ist die letzte Pressekonferenz an der Säbener Straße. Es bleibt bei der Vereinbarung vom Februar. Es gab nochmal Gespräche, wie Sie auch berichtet haben in der letzten Woche. Aber wir haben keine Einigung gefunden für eine weitere Zusammenarbeit und deshalb bleibt es bei der Vereinbarung im Februar, aus dem Februar.
Ja, war eine denkwürdige Pressekonferenz. Also in der langen und um viele Kapitel reichen Geschichte an denkwürdigen Pressekonferenzen an der Säbener Straße war das auch nochmal ein weiteres Kapitel, das da dran gehängt wurde. Und Thomas Tuchel wirkte auf mich, ich saß in der ersten Reihe.
Wie immer, vorbildhaft.
Kommt drauf an, wann man kommt, aber meistens sitze ich in der ersten Reihe. Der wirkte entspannt, der wirkte mit sich im Reinen. So ein kleines Schmunzeln hatte er auch auf den Lippen, weil ich glaube, das hat seinem Ego schon nochmal ein bisschen gut getan, zu wissen, meine Arbeit, ich habe ihn ja gefragt, wie viel Genugtuung ist da dabei, dass ihre Arbeit jetzt besser bewertet wird als noch im Februar. Er hat gesagt, nee, Genugtuung ist da nicht dabei, aber ich unterstelle ihm jetzt so ein bisschen hat das natürlich schon sein Ego gestreichelt, und weil auch die letzten Wochen gerade in der Champions League ja erfolgreich waren. Also er geht durch die Vordertür erhobenen Hauptes und ich glaube, das war ihm wichtig.
Das heißt, es bleibt am Ende auch wirklich nichts hängen, also auch mit den Bossen, mit Uli Hoeneß zum Beispiel, das hat er auf der PK ja auch angedeutet, dass es da eine Aussprache gab. Du hast das Gefühl, es ist reiner Tisch gemacht worden.
Ja, so weit, wie es notwendig war. Also man muss sich ja nicht küssen am Ende einer solchen Amtszeit, aber man kann sich zumindest in die Augen schauen und wenn man sich irgendwann mal wieder sportlich begegnet oder auf irgendwelchen Empfängen oder Preisverleihungen. Also ich denke nicht, dass Thomas Tuchel und Uli Hoeneß in den Urlaub fahren werden gemeinsam.
Müssen sie aber auch nicht.
Die haben liebe Menschen um sich herum, mit denen sie den Urlaub verbringen können. Aber ich glaube nicht, dass in naher Zukunft da irgendwie ein großes Interview auftaucht, wo nochmal nachgetreten wird.
Jetzt hast du es ja eben schon angedeutet, dass unter anderem halt diese...
Von beiden Seiten, richtig.
Dass unter anderem diese Vertragslänge halt ein großes Thema war in diesen Gesprächen. Das hatten wir ja letzte Woche sogar auch schon betont, dass es halt, wie gesagt, wichtig war, Thomas Tuchel jetzt nicht einfach nur ein Lückenfüller zu sein. War das am Ende jetzt wirklich der alles entscheidende Grund, warum man nicht zusammengekommen ist? Beziehungsweise warum haben vielleicht die Bayern es halt auch nicht gewollt zu sagen, dann verlängern wir deinen Vertrag nochmal?
Naja, die Sache ist die, wenn du Thomas Tuchel 2 Jahre noch gegeben hättest und es wäre wieder in die Binsen gegangen und du hättest wieder die Reißleine ziehen müssen.
Die Szenario Oktoberfest, was wir letzte Woche für alle Hörer und genau. Zuhörerinnen, die letzte Woche zugehört haben, seziert haben sozusagen.
Richtig, dann ja, wäre dann auch wieder eine Abfindung nötig geworden. Und die Bayern zahlen schon relativ viel derzeit an Abfindungen und hier und dort und da. Also rein aus monetärer Sicht wollten die Bayern da eben auf Nummer sicher gehen.
Wie groß war der Schock bei den Bayern? Weil das muss man natürlich schon sagen, wenn du überhaupt, das haben wir auch letzte Woche schon betont, wenn du dann auf dieses Szenario nochmal kommst, eine 180-Grad-Wende überhaupt anzustimmen, das soll ja, hat ja Thomas Tuchel auch bestätigt auf der PK, ist rund, also nach dem Real-Rückspiel passiert, die Kontaktaufnahme sozusagen, kannst du es dir nochmal vorstellen, dann bist du ja eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand sozusagen. Hast du das Gefühl, okay, viele Trainerideen, die wir hatten, hatten nicht geklappt, vielleicht müssen wir jetzt doch nochmal, wie gesagt, diese 180-Grad-Wende machen, dann klappt die auch nicht.
Ich denke, man ist ergebnisoffen in die ganze Sache reingegangen, weil damit war zu rechnen, dass Thomas Tuchel seine Vorstellungen hat und dass er bereit ist, die durchzudrücken. Also es wäre naiv gewesen von den Bayern, wenn sie gesagt hätten, das wird auf alle Fälle klappen, weil...
Wenn wir den kleinen Finger reichen, nehmen wir die ganze Hand.
Genau, richtig. Also ich glaube, es wäre tatsächlich naiv gewesen, wenn die Bayern gesagt hätten, das klappt auf alle Fälle. Wir lassen alles andere beiseite. Das wird schon klappen. Dafür ist dieses Geschäft einfach zu schnelllebig und unberechenbar.
Also würdest du nicht sagen, dass das aufgrund, wie gesagt, dieser Vorgeschichte vielleicht sogar die bitterste, in Anführungszeichen, Absage war?
Doch, ich habe es in dem Kommentar geschrieben. Das war natürlich in dem Sinne die bitterste Absage, weil alle anderen Kandidaten, Alonso und Nagelsmann hatten zwar eine Bayern-Vergangenheit, aber die kennen ja den FC Bayern jetzt nicht in seinem Status quo aus dem tiefsten Inneren. Die wissen zwar, wie der Verein läuft und wie er tickt, aber die wissen jetzt nicht, wie sich jeder Spieler derzeit im Training benimmt, wie diese, weil die handelnden Personen in der Führungsetage sind ja auch andere.
Richtig.
Für die wäre das ein Abenteuer gewesen. Und Thomas Tuchel ist derjenige, der kennt den Status quo, der weiß, wie es gerade im Verein zugeht und dann sagt er ab. Und das deutet schon darauf hin, also für mich ist das die bitterste Absage gewesen.
Tuchel nannte auch auf dieser PK nochmal, oder wurde daraufhin gefragt, was denn jetzt wirklich die Gründe gewesen sind für diese Trennung und hat einen ganz spannenden O-Ton, finde ich, darauf sozusagen, hat nochmal auf den Februar geblickt und einen ganz spannenden O-Ton geliefert, den wir uns jetzt einmal ganz kurz anhören wollen.
Und da muss ja auch keiner Mitleid haben und so weiter, aber man muss das halt dann verdauen und nach vorne schauen. Und deshalb war klar, okay, unsere Wege trennen sich. Und das hat sich jetzt irgendwie in der letzten Woche dann nochmal, gab es eigentlich erst ja, die theoretische Möglichkeit, da eine 180-Grad-Wende zu machen, weil das plötzlich die Möglichkeit habe und die Initiative auch nochmal vom Club kam. Und Die Gründe sind, ich weiß gar nicht, sie sind, glaube ich, tatsächlich auch nur minimal. Und wieso das dann so passieren musste, wieso wir uns überhaupt trennen, also wieso auch die Entscheidung im Februar getroffen wurde, vielleicht sind die auch gar nicht so klar, dass man die so genau benennen kann. Keine Ahnung, aber es ist wie es ist und das ist gut so.
Dabei sagte er, die Gründe für die Entlassung sind minimal. Vielleicht sogar gar nicht wirklich richtig zu verstehen.
Ja.
Und irgendwie hat man mittlerweile, wenn man auf diesen Februar blickt, auch da war damals dieser Podcast schon aktiv und wie gesagt, du, die bekannte Leverkusen-Bochum-Rom-Route, hast natürlich auch gesagt, das war ein Tiefpunkt damals, diese Woche. Und trotzdem, wenn man jetzt im Nachhinein darauf blickt, denkt man sich vielleicht, oh, da hätte man dem Ganzen vielleicht auch mal wirklich nochmal ein bisschen Zeit geben können.
Im Klartext gesprochen hätte Thomas Tuchel auch sagen können, da hat jemand die Nerven verloren, ja, im Februar. Aber also so zu tun, als gäbe es jetzt da gar keine Gründe, um Thomas Tuchel da die Tür zu weisen, das halte ich auch für übertrieben. Also die Spiele, gerade das in Bochum, das war schon ein Tiefpunkt. Und dass man damals sprechen musste, war klar. Mhm. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, okay, vielleicht war es ein bisschen übertrieben, aber das, glaube ich, wäre zu leicht, wenn man sagen würde, es hätte gar keine Gründe gegeben.
War sein Ego noch ein bisschen angekratzt?
Ja, natürlich. Also klar, ich sitze jetzt nicht in Thomas Tuchels Kopf, aber wir wissen, wie ehrgeizig er ist, wie viel er von anderen verlangt, wie sehr er auch viel von sich verlangt. Und da kannst, das hat er selber gesagt, ist natürlich nicht befriedigend, wenn du ohne Titel aus einer Saison beim FC Bayern rausgehst. Also natürlich ist das Ego angekratzt. Ich glaube zwar nicht, dass sein Ruf irgendwie drunter leiden wird, also er wird weiterhin Angebote von Top-Teams bekommen, aber so für sich selber, der wird sich natürlich ärgern. Ich glaube nicht, dass der zu Hause sitzt und sagt, hoff, ja, mei.
Sie haben ja nochmal angefragt, dann kann es ja gar nicht so schlimm gewesen sein.
Ja, genau. Nee, aber sein eigener Anspruch ist natürlich, Titel zu holen.
Zwei letzte Punkte, dann wollen wir das Thema auch beenden, denn wie gesagt, Thomas Tuchels Zeit bei den Bayern ist ja jetzt auch offiziell zu Ende.
Büro ist schon leergeräumt, vorgestern vom Hof gefahren.
Siehst du, noch ein letztes Abschiedsessen gehabt, mit dem Fahrrad vom Hof gefahren, auch das ist natürlich alles schön abgelichtet worden. Du hast es eben schon angedeutet mit dem Ruf von Tuchel. Was glaubst du denn, wie es mit ihm weitergeht?
Ich könnte mir vorstellen, dass er ein Sabbatjahr einlegt. Hat er ja schon mal gemacht.
Mit Klopp an Strand.
Das glaube ich auch nicht. Also da glaube ich, sind die Lebensentwürfe auch zu unterschiedlich, dass die beiden am Strand liegen. Ich glaube, er wird sich jetzt erstmal eine Pause gönnen, in Anführungszeichen. Aber die Pause kann auch ganz kurz ausfallen, weil wenn ein englisches Angebot reinkommt, dann greift er zu. Glaube ich auf alle Fälle. Also da hat er schon so oft gesagt in England, das ist seine Liga, da ist sehr viel Wertschätzung für die Teammanager da, für die Trainer. Von dem her kann ich mir nicht vorstellen, dass er, wenn ein Top-Club aus England um die Ecke kommt, sagt, nee, ich bleibe am Strand liegen.
Kurze Nachfrage dazu, weil ich gestern auch im Rahmen von 2 nach 10 dazu gefragt wurde. Chelsea, sein Ex-Verein, hat jetzt ja wieder auch eine offene Baustelle sozusagen auf der Trainerposition, nachdem Pochettino entlassen wurde. Spielen zwar in Anführungszeichen Europa League nächstes Jahr, haben trotzdem einen Kader, der zwar noch umbaumäßig was passieren muss, aber Potenzial besitzt. Das hat jetzt diese Rückrunde auch gezeigt. Könntest du dir eine Rückkehr dazu vielleicht sogar vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also beim FC Chelsea spricht man immer noch in den höchsten Tönen von Thomas Tuchel rein, was er sportlich geleistet hat. Klar war die Auseinandersetzung mit dem Clubeigner nicht immer perfekt, aber ich glaube, das lag eher am Clubeigner.
Als, ja, ich, das vielleicht eine Anekdote dazu, wie ich gesagt, weil ich gestern dazu auch befragt wurde und meine Antwort war dafür, es ist eigentlich interessant, dass man immer Thomas Tuchel vorgeworfen hat, dieser schwierige Part zu sein bei Paris Saint-Germain, bei Chelsea, bei Bayern, bei Dortmund damals. Und über die Jahre so ein bisschen den Eindruck gewonnen hat, ja, vielleicht war die Gegenseite auch immer nie so ganz so einfach tatsächlich.
Nein, also in Bayern sagt man, ein Scheitel Holz allein brennt nicht. Also ein Stückchen Holz alleine brennt nicht. Thomas Tuchel ist sicherlich keiner, der sich auf der Nase herumtanzen lässt und der auch mal Kontra gibt. Aber es gehört immer ein Gegenpart dazu. Also Herr Kelaifi in Paris oder Leonardo war es ja damals, ja, ja, mit dem er Probleme hatte. Aki Watzke ist ein machtbewusster Mensch beim FC Bayern. Da reichen die Finger gar nicht an einer Hand, um all die wichtigen Menschen aufzuzählen. Also klar, Thomas Tuchel hat so ein bisschen den Ruf weg, ein schwieriger Charakter zu sein, aber gehören immer zwei Seiten dazu.
letzte Geschichte, weil wir mit einem vielleicht auch lustigen O-Ton von ihm hier so ein bisschen aufhören wollen. Er wurde auch zur Nominierung von Alexander Pavlovic befragt.
Ja, also ich habe selten auf einer Pressekonferenz so laut gelacht.
Ja, ich dachte schon, dass ich deine Stimme da raushöre, aus der ersten Reihe. Da war mir doch klar, der Kumpi, der sitzt da wieder. Wollen wir uns natürlich nochmal ganz kurz anhören. Wie gesagt, wurde daraufhin gefragt, wie er denn so ein bisschen die Nominierung von Alexander Pavlovic einschätzt. Es gab ja vor ein paar Wochen da so ein kleines Scharmützel, ob er den vielleicht übersehen hat und nicht so richtig gefördert hat. Das hat er daraufhin geantwortet.
Alexander Pavlovic ist dabei.
Ja.
Was bedeutet das für ihn, aber vielleicht auch für Sie? Sie haben ja auch einen großen Anteil. Ist er so ein bisschen, ich sag mal, Ihr Vermächtnis hier an den FC Bayern?
Die einen sagen so, die anderen so. Ja. wir konnten die Nominierung nicht verhindern. Ja. Das hat natürlich jetzt eine Entwicklung genommen mit einer Nominierung für eine Heim-EM. Die hätten wir alle nicht erwartet und der Alex mit selber auch nicht, aber die hat er sich absolut verdient, wenn man sieht, wie er auch für uns gespielt hat. Und das ist wirklich nicht leicht für Bayern München im zentralen Mittelfeld zu spielen. Das hat er schon mit einer Selbstverständlichkeit und getan, die sehr beeindruckend war. Ganz feiner Kerl, ganz netter Kerl und deshalb dickes Kompliment und es gibt, glaube ich, niemand, der es ihm nicht gönnt.
Ja, lautes Gelächter im Mediencenter des FC Bayern München an der Säbener Straße. Ja, den konnte er sich natürlich nicht verkneifen, besonders dieser Nachsatz. Ja, wir konnten die Nominierung nicht verhindern. Das war natürlich eine kleine Spitze an den Tegernsee. Sei Thomas Tuchel gegönnt, aber das Thema ist jetzt, glaube ich,
ist vom Hof.
Das ist vom Hof, das ist erledigt. Das ist rum ums Eck. Alexander Pavlovic ist für die EM nominiert worden, ist einer der Hoffnungsträger für den FC Bayern München, könnte mit all den anderen jungen Spielern wie zum Beispiel Mathis Tell oder Jamal Musiala oder auch Josip Stanisic so eine neue Achse bilden, der Jungspunde beim FC Bayern.
Damit schließen wir das Kapitel Thomas
und,
Tuchel. Ja, bitte.
Wie ich es vergangene Woche predicted habe, sagt man doch heutzutage, so,
sowas von.
So TikTok-Deutsch.
Du bist da, in der neuen Generation.
Toni Kroos hat seine Karriere beendet oder beziehungsweise er hat es angekündigt, dass er sie beenden wird.
Richtig.
Und Pavlovic, jetzt ist die Bahn frei. Bei der EM vom großen Lernen.
Richtig.
Und dann geht's los.
Du, man kann ja von vielen Menschen lernen. Als Alexander Pavlovic, von Thomas Tuchel hat man gelernt. Von Toni Kroos wird man noch etwas lernen. Und vielleicht ja auch bald von einem ganz neuen Trainer sehr, sehr viel lernen. Der hat früher auch tatsächlich, wie ich in meiner Recherche rausgefunden habe, auch mal auf der 6 gespielt. Für mich war er immer ein klassischer Innenverteidiger. Aber Vincent Kompany soll vielleicht der neue Trainer des FC Bayern werden. Wie viel da dran ist, wie nah er dran ist. All die Sachen drumherum wollen wir von dir jetzt erfahren und zwar in der zweiten Rubrik.
Das Gerücht der Woche.
Laut mehrerer Medienberichten und wir von Sport1 haben das auch berichtet, haben sich, wie gesagt, Max Eberl und Vincent Kompany mündlich geeinigt. Es besteht jetzt noch sozusagen die Verhandlung mit Burnley, da ist er aktuell aktiv, bis 2028, also auch noch sehr, sehr lange Vertrag. Ist mit Burnley gerade aus der Premier League abgestiegen als Aufsteiger. 24 Punkte, glaube ich, nur geholt aus 38 Spielen. Ich glaube, ich habe es gelesen, irgendwie die schlechteste Ausbeute der Clubgeschichte. Hat viele Gründe, wollen wir vielleicht gleich auch noch drauf eingehen. Das Wichtigste vorweg, wie nah ist er denn dran, Bayern-Trainer zu werden?
Ja, es hängt tatsächlich noch an Burnley. Und wir wissen ganz genau, Engländer mögen Geld und brauchen Geld. Jeder auf der Welt mag Geld, wahrscheinlich.
Dann wieder den Engländer was in die Schuhe geschoben. Da.
Genau, richtig. Nee. Also die Engländer können mit Geld umgehen und wenn jemand einen Vertrag bis 2028 hat, dann will man sich das auch entlohnen lassen. Wir wissen ja, Herr Glasner wäre für 100 Millionen zu haben gewesen. Hat nicht geklappt. Ja, also man spricht davon, dass es sich so im hohen einstelligen Bereich einpendeln wird, was Burnley verlangen wird und kann.
Was ja, wie gesagt, wenn man sich das anschaut, was unter anderem vielleicht für einen Rangnick hätte bezahlt werden müssen.
Was man für einen Nagelsmann bezahlt hat.
Ne, genau, was für einen Alonso fällig gewesen wäre, also in Anführungszeichen ja noch okay ist.
Ein Schnapper.
Ein Schnapper fast. Jetzt gehen ja die Meinungen so ein bisschen auseinander über diese Lösung, Kompany. Was hältst du denn von ihm überhaupt?
Also, Ich mag seine, wenn man sich so ein paar Videos von ihm angesehen hat, an der Seitenlinie oder auch in der Kabine und so weiter. Ich mag seine Art in dem Sinne, dass er auf Disziplin steht, dass er als Trainer der Chef sein will. Also ich habe ein Video gesehen, Ansprache in der Kabine, wo er sagt, ich mache die Entscheidungen, weil ich bin derjenige, der nachher auch den Kopf hinhalten muss. Also, liebe Spieler, fangt hier nicht an, dass ihr ständig rummäkelt an irgendwas, sondern akzeptiert das einfach. Und diese autoritäre Art, die gefällt mir schon, weil es ist tatsächlich so, als Trainer bist du derjenige, der den Kopf hinhalten muss.
Natürlich.
Deswegen machst du die Ansagen. Fertig.
Ich habe das Video auch gesehen, kriegt man tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, also schon ein sehr selbstbestimmt guter Auftritt von ihm.
Kommt ziemlich oft das F-Wort vor.
Genau, muss ein bisschen gepiepst werden. Fairerweise allerdings passierte das Ganze auch in der Kabine vom RSC Anderlecht. Ne? Oder, beziehungsweise gibt es auch Videos, wie gesagt, jetzt aus seiner Zeit in Burnley, wo, ohne jetzt allen Menschen dazu nahe treten zu wollen, natürlich auch andere Egos in dieser Kabine sitzen, ja, als es wie beim FC Bayern sitzen
würden. Ja, das kann schon sein. Also mit Thomas Müller und Manuel Neuer musst du anders sprechen.
Also da kannst du auch das F-Wort vielleicht mal benutzen, aber es benutzt du nicht so häufig. Dann
genau.
War es das. Benutzt es wieder zu Hause von der Couch. Ich finde, er hat natürlich eine ganz, ganz spannende Laufbahn. Wie gesagt, ist er noch gar nicht so lange her, 2020 seine Spielerkarriere beendet. Wahrscheinlich auf eine sehr legendäre Art und Weise, und zwar als Spielertrainer schon. Also bis 2019 bei Manchester City, ich glaube, das wissen die meisten da draußen, ja auch langjährige Kapitän gewesen unter Guardiola, ein legendäres Tor damals gemacht am vorletzten Spieltag, weswegen sie noch Meister geworden sind.
Pep hat gesagt, seine Bestimmung ist es, irgendwann mal Manchester City zu trainieren. Jetzt redet Pep natürlich viel, wenn der Tag lang ist, das muss man leider so sagen. Ich hätte gerne 1000 Dantes oder ich hätte gerne 10 Rafinhas. Wir alle kennen es.
Er liebt seine Spieler.
Aber er liebt seine Spieler, aber wenn er sagt, der Vincent Kompany ist einer, dann ist er einer.
Er hat ja tatsächlich auch gewisse Ähnlichkeiten, was Guardiola angeht, was die Spielidee angeht. Also jetzt in Burnley sehr interessant. Also wie gesagt, er war zuerst in Anderlecht, ein Jahr Spielertrainer. Da wollen wir gleich nochmal zu kommen, denn da gab es auch, ja, es war nicht alles so konform, sagen wir mal so. Er hatte noch keine richtige Lizenz eigentlich, um Trainer zu sein. Deswegen halt diese Spielertrainer-Geschichte. Es wurde jemandem ihn eigentlich drüber gesetzt. Es kam allerdings am Ende raus, eigentlich hat Kompany alles gemacht. Also eigentlich war er wirklich am Endeffekt der Coach, weswegen Anderlecht Strafe zahlen musste, alles. Später, nachdem er die Lizenz hatte, hat er dann auch wirklich den Trainerposten übernommen. Ist dann nach Burnley aufgestiegen, glaube ich, mit der größten Punkteanzahl.
Mit 101 Punkten. Und in der zweiten englischen Liga spielt man ja sehr, sehr, sehr viel.
Ja.
Das ist ja fast schon, also deswegen heißt es wahrscheinlich englische Woche, weil da hast du extrem viele Spiele. Das ist so, als würdest du Champions League auch noch spielen.
Ja.
Von der Menge der Spiele. Also ja, das war ein Ausrufezeichen.
Und hat da, wie gesagt, mit einer Spielidee aufgetrumpft, die halt sehr untypisch für diese zweite englische Liga ist. Ich weiß nicht, wie viele da draußen von euch schon mal Spiele dort geschaut haben. Das ist wirklich doch das Kick and Rush, was man sich eigentlich von früher kannte. Zumindest was viele Teams dort spielen. Sehr, sehr körperlich. Der Ball ist sehr, sehr häufig in der Luft. Viele Zweikämpfe. Und er hat gesagt, ich möchte einen total dominanten, ballbesitzmäßigen Fußball spielen, wie halt unter anderem Pep Guardiola ihm das beigebracht hat.
Das schöne Spiel.
Das schöne Spiel ist damit unglaublich erfolgreich gewesen. So dass ein Riesenhype auch so ein bisschen drumherum entstanden ist und hat dann ja vielleicht den Fehler gemacht, sozusagen zu glauben, ohne dass jetzt dieses Team sich unglaublich neu verstärkt hätte, also wie gesagt schon als Außenseiter in diese Premier League-Saison gegangen ist, ja, wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem Spiel. Ich habe ein paar Spiele von Burnley gesehen, gegen Liverpool, gegen City, Phasen dabei, wo du dir denkst, oh mein Gott, das kann ja gar kein Aufsteiger sein, wie der hier auftrumpft. Meistens ging es aber 0-3 verloren, weil du halt hinten ziemlich offen wie ein Scheunentor warst. Jetzt müssen wir nicht drüber reden, die Bayern hätten natürlich eine ganz andere individuelle Qualität, ne, die dieses Spielsystem vielleicht ganz anders bestücken kann. Trotzdem, was hältst du so ein bisschen von dieser Art und Weise, wie er sehr, sehr offensiv Fußball spielen lässt?
Ja, das ist das, was die Bayern sich wünschen und wonach sie sich sehnen, nach Dominanz, nach Offensive. Was, glaube ich, Vincent Kompany auch entgegenkommt, ist, dass er auf das 4-2-3-1 setzt. Das ist ja das, was Louis van Gaal mitgebracht hat, was unter ihm so die Bayern-Formation schlechthin geworden ist. Das könnte ihm viele Vorteile bringen, weil die Spieler dafür sind ja auch da. Also du hast die Viererkette sowieso, aber du setzt auf die Doppel-Sechs, hast starke Flügel. Also das ist schon sehr Bayern-like.
Hast mit Müller und Musiala zwei Spieler, die Zehner-Position definitiv perfekt ausfüllen könnten. Hast einen perfekten Stürmer mit Kane, den du füttern kannst.
Ja. Also das ist naheliegend.
Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, beziehungsweise ich habe noch eine Frage ganz kurz an dich in meiner Recherche. Weil du ja gesagt hast, Vincent Kompany hast du damals auch schon beim HSV gesehen. 2006 bis 2008 war er da. Welche Trikotnummer hat er denn damals getragen?
Die 8 oder die 6? Irgendwie sowas.
Als Innenverteidiger ist mir tatsächlich jetzt nochmal aufgefallen, die legendäre Nummer 10.
Nein.
Doch.
Tatsächlich.
Hat als Innenverteidiger die Nummer 10 bekommen. Muss man auch erstmal schaffen. Also Hut ab davor.
Beim damaligen HSV.
Ich wollte gerade sagen, da waren noch andere Spieler in dieser Truppe, die es verdient gehabt hätten. Aber er hat sie bekommen, also vielleicht auch damals schon der Mittelpunkt.
Ja, selbstbewusst. Ich kann mich nur erinnern, dass er schon so eine fiese Socke war teilweise. Also mit dem hast du nicht gerne einen Zweikampf geführt.
Es war ein beinharter Innenverteidiger. Also ich glaube, da hat es tatsächlich richtig wehgetan, wenn der auf dich aus... Das ist wie ein ICE, der dich überfahren hat in so einem Zweikampf. Also Halleluja. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er Bayern München? Was natürlich bei allen Trainern jetzt die Frage war. Ist natürlich alles so ein bisschen Hokuspokus in die Glaskugel geschaut. Und trotzdem muss man natürlich festhalten, trotz großer Spielerkarriere als Trainer zwar diese Aufstiegssaison mit Burnley gehabt, die wirklich bemerkenswert ist, wofür man den Hut ziehen muss. Ansonsten allerdings in Anderlecht 1,5 bis 2 komische Jahre, die nicht so wirklich so ganz so gut funktioniert haben. Wie gesagt, mit dieser ganzen Lizenzgeschichte, die kam auch noch dazu. Jetzt diese Abstiegssaison. Er ist zwar sprachlich gut aufgestellt, er spricht perfektes Englisch. Ich glaube sogar
Deutsch.
Er spricht noch Deutsch, ganz genau.
Ja. Ich glaube, er müsste es ein bisschen auffrischen.
Was allerdings
aber er,
jetzt nicht
aber er kann
wäre.
Deutsch.
Genau.
Er kann Deutsch.
Hat 2 Jahre hier gelebt. Die Belgier meistens ja der deutschen Sprache auch so ein bisschen näher dran und mächtig. Und trotzdem fehlt ihm halt natürlich diese Erfahrung. Macht das eine große Spielerkarriere alleine weg?
Nein, glaube ich nicht, weil es gibt genügend große Spieler, die später als Trainer gescheitert sind. Also das allein ist es nicht. Es hilft dir natürlich zu wissen, wie eine Mannschaft tickt im Inneren, wie die Spieler ticken. Aber der Umgang mit ganz großen Stars, der will auch mal gelernt werden oder auch erst mal gelernt sein. Jupp Heynckes war auch so jemand, der das eher im Herbst seiner Karriere, sage ich jetzt mal, dann bei Real Madrid, als er 98 die Champions League gewonnen hat, gelernt hat, wie gehe ich mit großen Stars um? Wie gehe ich auch mit der neuen Generation von Stars um? Mhm. Weil ein Star in den 70ern ist ein anderer Star als wie in den 80ern, 90ern etc. gewesen. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, okay, großer Spieler heißt nicht, dass er gleich all diese Nuancen eines modernen Stars fühlen kann. Also das wäre, glaube ich, ein Punkt, da müsste er sich rantasten.
Kannst du dir Vincent Kompany als Trainer von Bayern vorstellen?
Ja. Also mich hat der Name auch überrascht. Der Name hat jeden überrascht. Auch die Engländer waren überrascht, dass die Bayern auf Vincent Kompany gehen. Eben weil die vergangene Saison jetzt nicht so perfekt lief. Mhm. Nicht so perfekt ist gut gesagt.
Ziemlich in die Hose ging.
Ja, aber es ist mittlerweile eine Frage der Alternativen.
Irgendwie ist er ein spannender Name. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das mir gelesen und ich habe genau die gleichen Bedenken, haben wir jetzt ja auch besprochen. Ich habe sie hier auch alle aufgezählt aus seiner Trainerlaufbahn. Aber irgendwie hat dieser Typ was. Und du hast diese Videos angesprochen, die gibt es ja wirklich zuhauf. Kann ich euch da draußen nur ans Herz legen. Wie gesagt, geht mal bei YouTube Vincent Kompany ein, da kommt ein bisschen was aus der Kabine. Und irgendwie ist das so eine Art, wo ich mir denke, auch wenn wir beide jetzt gesagt haben, du kannst sie bei Bayern nicht 1:1 so umsetzen, aber da ist Elan, da ist Feuer drin. Also da steht jemand noch am Anfang seiner Trainerzeit und du spürst ihm, der gibt 110% dafür.
Ja, was ich halt, für mich muss ein Bayern-Trainer auch so ein bisschen Grand Seigneur sein und so weiter. Mehr Anzug als Trainingsanzug. Mhm. Jetzt hat Thomas Tuchel sehr gerne Trainingsanzüge und Kappe aufgehabt. aber irgendwie so in meinem Kopf schwebt mir da immer noch so Ottmar Hitzfeld mit dem Trenchcoat vor oder Jupp Heynckes mit der Krawatte und so weiter. Oder Pep Guardiola mit seinen engen Anzügen und so weiter. Carlo mit seiner unbändigen Lässigkeit und so weiter. Also dieses über den Dingen Schwebende muss ein Bayern-Trainer für mich schon haben. Aber vielleicht bin ich einfach von vorgestern und es sind andere Zeiten.
Von vorgestern kann ich dir sagen, bist du noch nicht.
Von gestern.
Von gestern vielleicht, aber vorgestern, so weit ist es noch nicht gekommen, keine Sorge. Ich sehe es, also ich verstehe zwar absolut deinen Punkt, ich glaube aber auch, dass die Bayern mittlerweile eine andere Spielergeneration haben. in ihrem Kader. Das ist natürlich, da wollen wir gleich drauf kommen, was mit an Umbruch noch so passieren kann. Na klar sind noch Müller und Neuer und Kane da, die halt so ein bisschen das alte Eisen in Anführungszeichen, große Leader, die viel erlebt haben. Ist aber an sich trotzdem drumherum auch eine sehr junge Mannschaft. Also viele Spieler, die jetzt, du hast sie angesprochen, Musiala, Stanisic, Pavlovic, die das neue Gesicht dieses Vereins auch werden können, sollen vielleicht sogar.
Tell,
genau. Wo man vielleicht sagt, okay, vielleicht kommt da halt jemand, der in Anführungszeichen noch mit dem Trainingsanzug sehr lässig, jugendliche Sprache, ein bisschen näher dran ist, ein bisschen besser mit um, als wenn dieses Team wie vor 6, 7 Jahren noch mit Ribéry, Robben, Lahm, Schweinsteiger bestückt waren, oder Schweinsteiger ein bisschen länger her, aber mit so großen Namen, wo du denkst, okay, das musst du hier ein bisschen anders handhaben gerade.
Ja, auf alle Fälle. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand wie Mathis Tel zum Beispiel jemanden wie Vincent Kompany schon schätzt. Jemand, der pusht, der Gas gibt, der auch mal lauter wird in der Kabine. Aber ich glaube, Vincent Kompany müsste schon eine Mischung finden, weil du hast ja Müller und Neuer und so weiter,
ja, natürlich.
Hast du auch da. Ich habe ein Video, weil wir viel Vincent Kompany Content beobachtet haben. Er schießt ein Tor und dann danach ein Interview, war ein Fernschusstor, danach ein Interview und dann sagt er, ja, alle haben gerufen, schieß nicht, schieß nicht, schieß nicht.
Sein legendäres Tor gegen Everton.
Genau. Ja. Und dann sagt er, ja, und dann dachte ich mir, ich bin hier nicht hergekommen, um mir von jungen Leuten sagen zu lassen, schieß nicht, sondern ich bin hier, um Tore zu schießen. Batsch. Tor.
Nochmal, wie gesagt, Vincent Kompany weiß...
Das hat eine richtig gute Attitüde, wenn man so auftritt.
Er weiß, was er erreicht hat in seiner Karriere. Wie gesagt, glaube ich, 4-mal Premier League-Sieger allgemein mit, außer die Champions League. So früh, er war ja sozusagen noch nicht mehr dabei, wo er es mit Guardiola jetzt geschafft hat, City. Aber ansonsten alles in England abgeräumt. Glaube ich, Belgien Spieler des Jahres paar Mal geworden und alles. Also dem ist schon bewusst, WM-Dritter mit einem Land wie Belgien, dass der eine wahnsinnige Karriere erreicht hat. Und so tritt er halt. Und er hat ja auch eine gewisse Statur. Ich meine, dieser Mann ist nicht allzu klein, nicht allzu wenig breit. Also wenn der in so einen Raum reinkommt, da wird es plötzlich in der ersten Reihe ganz dunkel tatsächlich. Also da kriegst du gar kein Sonnenlicht ab. Weil
und der hatte in seinem Leben auch viel zu bewerkstelligen und auszuhalten. Also das Thema Rassismus hat ihn ja auch getroffen, leider Gottes. Das sind alles so Themen, durch die er sich durchgekämpft hat. Kommt aus einem Elternhaus, das richtig gut ist. Sein Vater ist mit 71 Jahren erster schwarzer Bürgermeister in Belgien geworden und so weiter. Also da ist schon ein Background.
Sehr spannende Geschichte tatsächlich mit seiner Familie, auch mit seiner Frau, eine lebenslange Manchester City-Fan und alles. Also wirklich viele interessante Geschichten rund um ihn herum. Auch, was wir uns sozusagen in der Recherche auch aufgeschrieben haben, er ist ja ein total sozialer Mensch. Ne? Ich glaube, für SOS-Kinder sozusagen FIFA-Botschafter gewesen und alles. Also schon jemand, der viele, ja, super gute soziale Eigenschaften mitbringt und sie auch vertritt.
Ja, und über den Tellerrand hinausblickt. Also keiner, der Trainingsplatz, Essen, nach Hause, Playstation, schlafen, Trainingsplatz, Essen, nach Hause, Playstation, schlafen, sondern der weiß, dass das Leben mehr ausmacht als nur Fußball.
Sich ein bisschen Gedanken darüber macht. Jetzt wollen wir zum Abschluss natürlich von dir, so wie so häufig, natürlich die Einschätzung wissen. Was denkst du denn jetzt? Kommt er denn jetzt auch?
Muss ich jetzt schon wieder Prozentzahlen oder sowas nennen?
Wir haben sie, ich meine, wir beide haben jetzt schon so häufig hier Prozentzahlen gesagt und so häufig gedacht, ja, jetzt haben wir ihn endlich.
Also, dass die Bayern eine mündliche Einigung mit einem Trainerkandidaten haben, ist ja was Neues.
Korrekt.
Das gab es weder bei Alonso noch bei Nagelsmann. Bei Rangnick gab es angeblich montags die Zusage, mittwochs die Absage. Habe ich aber auch schon anders gehört, die Version. Also es ist schon mal ein deutlicher Schritt im Vergleich zu anderen Kandidaten, dass man jetzt eine mündliche Vereinbarung hat. Von dem her würde ich schon davon ausgehen, Burnley wird sich nicht allzu querstellen, hoffe ich jetzt mal im Sinne der Bayern, toi toi toi. Mhm. Ich denke schon, dass Vincent Kompany der nächste Bayern-Trainer sein wird.
Gut, damit beenden wir erstmal das Thema. Schauen uns an natürlich. Wie gesagt, es scheint ja zumindest jetzt Verhandlungen zu geben, in den letzten Schritten zu sein. Das heißt, eine entweder nochmal wieder Absage oder Zusage ist jetzt nicht allzu weit entfernt. So können wir es jetzt zumindest zum Schluss zusammenfassen.
Also alle, die den Podcast frühzeitig hören, können sich darauf verlassen, dass er aktuell ist, aber jetzt kann wirklich innerhalb von 6 Stunden kann sich alles nochmal drehen und neu entwickeln.
Gut, dann wollen wir natürlich auch schnell mit dem nächsten Punkt weitermachen, damit wir so früh wie möglich hier erscheinen können und haben jetzt noch eine Rubrik zum Abschluss, denn wie gesagt, es ist die letzte Folge der Saison 2023-24. Danach, auch Vinci Kompany wäre ja schon für die neue Saison da, richtet sich der Fokus auf andere Dinge. Deswegen wollen wir natürlich nochmal so ein kleines Schlussfazit ziehen und das in unserer dritten Rubrik.
Das Fazit der Saison.
Die Saison ist vorbei. Der FC Bayern ist entgegen Thomas Tuchels Prognose und entgegen deiner Prognose letzte Woche nicht auf Platz 2 gelandet, sondern Dritter geworden. Und zwar, weil es in Hoffenheim eine 4-2 Niederlage gab, nachdem man früh 2-0 führte. Viele Menschen meinen jetzt, es lag daran, dass du nicht nach Sinsheim gereist bist. Was entgegnest du diesen Leuten?
Denen entgegne ich, dass ich in Frankfurt war, als sie auf die Mütze bekommen haben, dass ich in Leverkusen war, in Bochum, in Rom, in Heidenheim. Also,
Wunder eigentlich, dass sie in Sinsheim nicht gewonnen haben.
Also ich bin kein weder Glücksbringer noch Pechvogel für den FC Bayern. Also an mir liegt's nicht.
Okay, sehr gut.
Wer das behauptet, lügt.
Dann lass uns nochmal ganz kurz ernst drauf schauen. Wie sehr zu verschmerzen ist jetzt am Ende dieser dritte Platz? Also ich fand jetzt ganz schön die Tage dieses, ja, klassische süffisante Thomas Müller Video bei Instagram, wo er am Golfen war schon mit Felix Neureuther unter anderem und seine Golfrunde vorstellte und sich selbst zum Schluss sagt, und hier ist der Drittplatzierte der aktuellen Bundesliga-Saison. Glückwunsch Thomas, tolle Leistung mit deinem Verein. Wie er halt so tickt, wie sehr zeigt das vielleicht, dass es ihn zwar wurmt, aber am Ende, wie gesagt, Champions League ist erreicht, Meister konntest du eh nicht mehr werden, geht halt um Nuancen.
Ja, also wir haben es in dem Podcast ja schon öfter besprochen, es gehört eigentlich schon zum Selbstverständnis dafür, dass du Vizemeister werden musst, wenn du nicht Meister wirst. Es ist alles zu verschmerzen, aber es hat dieser seltsamen Saison einfach nochmal die Krone aufgesetzt, dass du 2-0 führst. Es wäre früher, wäre das...
Hättest wär du den Fernseher ausschalten können.
Da wäre das Spiel erledigt gewesen, da hätten sie das locker runtergespielt. Aber da tauchte dann der Schlendrian auf und Manuel Neuer hat nicht gut ausgesehen. Also ganz, ganz seltsame Saison und das passt einfach ins Bild.
Du hast es gerade angesprochen, am Ende ist es tatsächlich viele Verletzte, viel zu viele individuelle Fehler, Führungen verspielt und viel zu viele Gegentore. Eigentlich alles in einem Paket in diesem Spiel nochmal zusammengefasst, warum diese Saison trotz guter Ansätze, und Thomas Tuchel hat es ja auch gesagt auf seiner letzten PK, punktemäßig ist jetzt nicht so, dass wir uns unglaublich viel vorzuwerfen haben, ist jetzt nicht so, dass die da mit 50 Punkten aus der Saison rausgehen, aber ist so, mit diesem Gesamtbild reicht es halt für keinen Titel auf dieser Welt.
Ja, das Spiel in Sinsheim war die Saison in klein, wie du es schon angedeutet hast. Also da sind auch wieder Dinge passiert. Also ja, also ich habe mich ein bisschen auch an Heidenheim zurückerinnert, gefühlt, wo du ja auch geführt hast und das Ding dann so aus der Hand gegeben hast. Wie du gesagt hast, so viele Spieler haben verletzt gefehlt. Ich glaube, wenn es um was gegangen wäre, dann hätten natürlich auch einige spielen können. So ist man mit einer langen Verletztenliste nach Sinsheim gereist, also schwamm drüber, aber ich glaube, für Thomas Tuchel war es halt einfach auch ein mieser Abtritt, da nochmal eine Niederlage in die Hacken gedrückt zu bekommen.
Ja, bist eigentlich schon aus der Tür raus und musst jetzt trotzdem nochmal was abmoderieren. Also,
ja.
Und es sorgte natürlich auch dafür, dass du schon spürst in der Liga, klar, vielen ist ja bewusst, wollen wir jetzt auch drüber reden, wie doll steigt der FC Bayern zurück, ist ja so ein bisschen die große Frage, die jetzt wahrscheinlich über den Sommer, über der neuen Saison schwebt. Aber es sorgt ja auch schon dafür, dass man so langsam wieder, was man ja jahrelang gar nicht kannte, ein bisschen vorlauter wird. Ne? Dennis Undorf auch jetzt nicht verlegen rund um Sprüche, der sagt, ja Freunde, ich habe euch doch schon nach dem Pokalspiel damals zwischen Leverkusen und Stuttgart gesagt, das sind die beiden besten deutschen Mannschaften dieses Jahr. Ne? Jetzt haben wir es auch zumindest mal schwarz auf weiß.
Ich habe es vor 2 Wochen mit Madeleine angesprochen. Dieser Schock von 2012, das Finale daheim, da hast du ein paar Stellschrauben gedreht, hast Javi Martinez geholt, hast Matthias Sammer geholt, aber im Grunde war das eine verschworene Einheit. Aber jetzt, du hast einen neuen Trainer, du hast einen Kaderumbruch, du hast so eine harte Saison in den Knochen, Europameisterschaft, gut, 2012 war auch damals eine Europameisterschaft, aber so, Leverkusen bleibt zusammen, behält seinen Top-Trainer. In Stuttgart muss man noch schauen, was da passiert. Mhm. Aber es wird jetzt kein Selbstläufer. Ich merke gerade, hier im Studio hängt eine belgische Flagge.
Richtig. Und direkt hinter mir. Man könnte meinen, ich hätte sie da vorhin aufgehängt.
Es hat mich jetzt total irritiert. Okay, hier hängt eine belgische Flagge. Vincent Kompany kommt zum FC Bayern. So.
Punkt.
Ah, Punkt. So, aber um nochmal drauf zu kommen. Es sind halt sehr, sehr viele Baustellen beim FC Bayern. Und wenn Leverkusen es schafft, einigermaßen wieder auf dem Niveau zu bleiben, klar, Europa League Finale haben sie jetzt verloren, aber allzu schwach werden die jetzt in der kommenden Saison nicht auftreten.
Nee, haben ja jetzt anscheinend sogar noch seit gestern einen Grund, auch mal wieder nächste Saison trotzdem motiviert dahin zu gehen, weil sie jetzt nicht alle Titel direkt abgeräumt
haben. Also es wird aus meiner Sicht für die Bayern kein Selbstläufer. Weil du musst erstmal die neuen Spieler integrieren. Du musst erstmal Spiele, die du abgibst, musst es abmoderieren. Du musst dir Gedanken machen über deine Struktur in der Führungsriege. Dann hast du einen neuen Trainer. Also es sind sehr, sehr viele Punkte, die schnell zusammenpassen müssen und die unter Umständen nicht zusammenpassen. Und dann kann es sein, dass du wieder nicht Meister wirst.
Mal wieder eine komplizierte Vorbereitung kommt ja auch noch dazu. Ne? Du hast es ja schon angedeutet, es wird wieder eine Asienreise geben. Du hast sie ja auch schon skizziert, hat natürlich viele positive Gründe, auch aus Marketingperspektive, und du hast ja auch da drüben viele Fans, ist vollkommen richtig, und trotzdem als Vorbereitung so klassisch dient sie jetzt nicht so als Paradebeispiel, weil du einfach hauptsächlich am Reisen bist, unglaubliche Wetterumschwänge hast, wo du kaum trainieren kannst, also gibt alles bessere Zusammenhänge, irgendwie gibt bessere Ausgangssituationen, sagen wir mal so.
Ja, genau, also es sind sehr, sehr viele Puzzleteile, die erstmal richtig zusammengefügt werden müssen. Schnell zusammengefügt, weil das Umfeld natürlich auch nervös ist.
Deshalb führt es mich natürlich zur Frage, ich weiß, das hast du mit Madeleine vor 2 Wochen auch schon einmal angesprochen, wie groß muss denn der Umbruch jetzt wirklich werden? Weil man bekommt ja den Eindruck, es wurde jetzt so viel über Umbruch gesprochen, Max Eberl, ich schaue mir den ganzen Kader an, Buna Sarr und Erik-Maxim Choupo-Moting sind weg, das ist schon mal klar. Trotzdem hat man, es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt schon irgendwie 1000 Gerüchte reinflattern. Jetzt so das Neueste, was ich jetzt mal irgendwie heute Morgen noch aufgeschnappt hat, war, dass man sich mit Chris Führig anscheinend beschäftigen soll, beziehungsweise der nicht abgeneigt wäre, zu den Bayern zu kommen. Aber ansonsten ist es ja halt aufgrund dieser offenen Trainerposition noch brutal ruhig. Auf Abgangs- wie auf Zugangsseite. Was natürlich die Frage aufwirft, ja, wie groß wird denn jetzt wirklich?
Ja, das hängt mit der Europameisterschaft zusammen. Also zum Beispiel bei Joshua Kimmich ist es so, der wäre ja auch jemand, mit dem man jetzt langsam mal Verhandlungen führen müsste. Aber da ist es so, der will verständlicherweise während der Europameisterschaft nicht verhandeln. Und das gilt natürlich für andere handelnden Personen auch. Ich habe ja schon mal angedeutet, für Serge Gnabry könnte es eng werden. Mhm. Der wird nicht bei der Europameisterschaft dabei sein. Da kann sich also währenddessen etwas bewegen. Leroy Sané ist bei der EM dabei, hat sich auch schon zum FC Bayern bekannt. Insta-Story hat geschrieben, also weiter geht's. Hashtag Finale der Horn.
Selten so offensiv gewesen.
Also ich gehe mal davon aus, dass er beim FC Bayern bleiben wird. Aber ja, das Problem ist, die Bayern bezahlen relativ gute Gehälter, auch im internationalen Vergleich. Und es gibt viele Leute, die 15 bis 20 Millionen Euro verdienen. Und da musst du erstmal einen Verein finden, der für die Leute eine Ablöse bezahlt und deren Gehalt auch noch bezahlen kann. Mhm. Und zu einem Wechsel gehören immer 3. 2 Vereine und eben der Spieler. Und wenn der Spieler sagt, ich habe einen Vertrag hier, ich verdiene hier gut, ich bin der Meinung, dass ich sportlich weiterhelfen kann, warum soll ich wechseln? Dann wird es schwer, den überzeugen zu können, dass er geht. Auch wenn du ihn selbst loswerden willst.
Ja, selbstverständlich. Vielleicht reden wir nochmal, ich habe es mir so ein bisschen aufgeschrieben, man spricht ja häufig bei so einem Fazit von Verlierern und Gewinnern einer Saison. Ich sag mal, gehen wir jetzt vielleicht ein paar Namen einmal nochmal ganz kurz durch. Gnabry hast du eben schon angesprochen, wenn wir jetzt erstmal auf der Verliererseite sind. Verliererseite in dem Fall einfach nur, weil er unglaublich häufig verletzt war. Wenn er nämlich gespielt hat, hat er gute Ansätze.
Das habe ich auch letzte Woche gesagt. Es wäre immer sehr bitter, wenn man es nur darauf beziehen würde.
Ich wollte gerade sagen, also wie gesagt, hat am Ende leider auch einfach großes Pech gehabt in dieser Saison. Deshalb vielleicht so ein bisschen in dieser Verliererriege dabei. Über Alphonso Davies haben wir hier schon häufig gesprochen in diesem Podcast, der zwar ja auch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird. Real Madrid wird er immer wieder häufig genannt, wo er ja ausgerechnet auch noch das Tor gemacht hat, der trotzdem ja wie so ein gewisser Verlierer gewirkt hat in dieser Saison, einfach weil er häufig schlechte Spiele dabei hatte. Einfach Spiele, die man von ihm so über Jahre nicht kannte und dementsprechend schon halt auch als großer Abgangskandidat gilt.
Ja, richtig. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen verändert. Ist nicht mehr, deutet nicht mehr ganz so viel darauf hin, dass er wechselt, aber die
Warum?
Bayern. Ja, weil die Vereine, die sich für ihn interessiert hätten, so ein bisschen wieder einen halben Schritt zurück machen. Also seine Verhandlungsposition ist nicht mehr ganz so gut.
Okay, gut zu wissen. Deswegen gehen wir die Namen hier nochmal durch. Upamecano? Ja, auch ein, ja, wenn man sieht, wie er als eigentlich als gesetzter Innenverteidiger in die Saison reingegangen ist und gefühlt als Innenverteidiger Nummer 4 aus der Saison rausgeht.
Ist ein Kandidat für einen Abschied, ja. Weil einfach zu viele individuelle Fehler, aber der neue Trainer kann das ja alles wieder ummodeln. Also
natürlich.
Wir müssen echt abwarten erstmal, was der neue Trainer vom Kader hält.
Dann wollen wir jetzt gar nicht mehr viel zu viele Namen durchgehen, wollen nur noch mal einmal ganz kurz, weil ich ihn hier auch aufgeschrieben habe und ein Zitat im Hinterkopf habe von ihm. Kim hat sich ja auch geäußert in südkoreanischen Medien die Tage, dass er sehr verunsichert ist, weil er eigentlich sein Spielstil ist, sehr aggressiv zu verteidigen, sehr nach vorne zu verteidigen. Und wie halt in diesen bekannten Szenen jetzt gegen Real Madrid, die wir auch Thomas Tuchel öffentlich kritisiert hat, die wir hier kritisiert haben, dass das eigentlich sein Spielstil war. Thomas Tuchel ihm aber was ganz anderes eingeimpft hat und was ganz anderes von ihm gefordert hat. Und er dadurch so ein bisschen wirklich, jetzt macht's, also was er jetzt macht Sinn in Anführungszeichen, aber er dadurch immer nur so eine halbe Schiene gemacht hat, weil er sein Drang war nach vorne und er mittendrin eigentlich gemerkt hat, warte mal.
Darf ich gar nicht.
Das wird gar nicht von mir gefordert. Und dann macht er einen halben Sprint nach vorne, wie in Heidenheim unter anderem in einer Szene. Und sieht halt plötzlich total doof aus.
Ich hab's dir gesagt, für meine Begriffe rückt er zu oft zu schnell nach außen, nach vorne.
Aber halt dann alibimäßig. Also das, wie gesagt, diese Erklärung von ihm ist ja, dass sie so ein bisschen, weil er ist ja, wenn du es wirklich komplett durchziehst, dann bist du ja ein Mann.
Ja, aber dann musst du mit dem Trainer reden und ihm sagen, ich muss es offensiv machen, ich muss da voll drauf gehen, sonst fühle ich mich nicht wohl.
Ja.
Kann man ja besprechen.
Reden wir vielleicht, um nochmal was Schönes zu besprechen, Gewinner der Saison. Wer ist denn so dein oder deine Gewinner der Saison? Gibt es die überhaupt in einer titellosen Saison der Bayern?
Wahrscheinlich gibt es die nicht. Also Leroy Sané, würde ich sagen, ist ein Gewinner der Saison, weil er eindrucksvoll zurückgekommen ist, weil ihn Thomas Tuchel wirklich besser gemacht hat, weil er seine Verletzungen weggedrückt hat und immer wieder Leistung gebracht hat. Und was natürlich ein Mega-Comeback war Manuel Neuer.
Wollte gerade sagen.
Das muss man auch sagen.
Darf man nicht ganz vergessen. Ist auch immer noch erst in der aktuellen Saison passiert. Ne? Also, dass er wieder zurückgekommen ist, fühlt sich jetzt schon wieder so an, als würde er seit 3 Jahren im Tor stehen. Aber
man darf nicht vergessen, dass da das Karriereende im Raum stand. Und so zurückzukehren, auch in der Nationalmannschaft wieder, die Nummer 1 zu sein, also Manuel Neuer persönlich würde ich absolut als Gewinner der Saison bezeichnen.
Einen Namen will ich mit dir zum Abschluss noch kurz durchgehen, weil ich mir auch aufgeschrieben habe, Conny Leimer als einer der Gewinner der Saison, auch jemand, der so einem Umbruch nicht zur Last fallen würde?
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also der ist so vom Spielertypus jemand, den du auch brauchst, der eine gewisse Flexibilität hat, der auch als rechter Außenverteidiger spielen kann, also für mich kein Abschiedskandidat.
Okay. Dann bleibt mir eigentlich zum Abschied nur noch dich zu fragen, wie deine nächsten Wochen aussehen. Wir wollen natürlich nur kurz drüber sprechen, wie die Bayernwoche weiter aussehen wird. Die macht jetzt erstmal 2 Wochen lang Pause, sozusagen geht in eine ganz, ganz kurze Sommerpause und wird dann so ein bisschen schwarz-rot-gold angestrichen, sagen wir es mal so, ohne allerdings den Bayern-Fokus zu verlieren. Das ist uns sehr wichtig. Gab ja auch das Feedback von euch da draußen. Bayernwoche soll schon den Bayern-Fokus am Ende des Tages haben. Es ist allerdings ein großes Turnier natürlich im Sommer, das du begleiten wirst, sehr, sehr hautnah an der Mannschaft dran, weswegen wir zum ersten Mal, wird auch ungewohnt sein, wahrscheinlich in 2 Wochen dann nicht
persönlich miteinander sprechen, sondern fernmündlich.
Fernmündlich.
Wie man früher gesagt hat.
Ferngespräch.
Ja, am Sonntag geht's nach Blankenhain im Weimarer Land. Da ist ein einwöchiges Trainingslager angesetzt durch Julian Nagelsmann, da kommen dann alle zusammen. Es fehlen natürlich die Dortmunder Spieler, weil die ja den Pokal mit den großen Ohren holen wollen.
Toni natürlich, die beiden Tonis aus Madrid
und
auch.
Genau, die beiden Tonis auch. Und dann geht's danach nach Herzogenaurach. Da ist dann Homebase des DFB Und dann gibt es ja noch die zwei Testspiele in Nürnberg und in Gladbach. Und dann ist schon Europameisterschaft in München gegen Schottland.
Freust du dich schon drauf?
Ja, also auf die Europameisterschaft selber schon. Also
die zwei Wochen davor sind jetzt...
Die zwei Wochen, da bin ich jetzt schon ungeduldig, weil noch ein Testspiel und nochmal eine Trainingseinheit und nochmal die Pressekonferenz. Also ja. Ich bin schon dafür, dass es jetzt dann bald losgeht.
Das, glaube ich, ist das Team auch. Dementsprechend, wie gesagt, wird es von uns rund um die EM zum EM-Start hin dann wieder das Comeback geben, eine neue Folge. Und wie ich es eben angekündigt habe, natürlich, weil du auch nah dran bist mit den Informationen rund um die EM, rund um den Kader, rund um die Mannschaft, PK-Stimmen und so weiter und so fort. Aber ganz wichtig zu betonen.
Wir vergessen den FC Bayern nicht und wir hoffen darauf, dass dann ein neuer Trainer da ist. Es sieht sehr, sehr gut aus mit Vincent Kompany. Und was ich vorher noch sagen wollte.
Bitte.
Es gibt einen deutschen Club, der wollte im April 2022 schon Vincent Kompany verpflichten.
Da muss ich aber ganz weit hinten kramen. Ich habe das Gefühl, bis ich an dem Punkt angekommen bin, hast du es mir schon gesagt. Deswegen.
Wurde noch nicht berichtet. Ich sag's dir, Schalke 04.
Schalke 04?
Schalke 04 hat sich mit Vincent Kompany eingehend beschäftigt. Man war schon kurz davor, ihn zu verpflichten, hat da auch gewisse Faktenblätter zusammengestellt, wusste alles über ihn. Er war auch interessiert. Problem war, er wollte ein großes Trainerteam mitbringen. Und da hat der Aufsichtsrat auf Schalke gesagt, nee, können wir nicht machen, zu teuer, zu viel Macht für Vincent Kompany. Also da müssen wir vorsichtig sein, wir nehmen von der Verpflichtung Abstand.
Dann lass mich da nochmal ganz kurz nachhaken, mit dem großen Trainerteam, das würde sich mittlerweile ändern oder die Bayern wären bereit dafür? Weil es ja auch häufig unter anderem bei De Serbi das Thema war, ein großes Trainerteam.
Ja, aber bei De Serbi, da ging es ja um 7 oder 8 Leute.
Ja.
Und bei Vincent Kompany sprechen wir von 3, 4, 5.
Okay.
Das ist schon mal eine andere Hausnummer. Also das ist kein Hinderungsgrund. Aber auf Schalke war es eben damals,
ja, na klar.
Wurde mir gesagt, dass das damals so der Knackpunkt war.
Gut, da haben wir die Info auch noch untergebracht. Wie gesagt, Vincent Kompany bei den Königsblauen, so weit, glaube ich, können wir uns aus dem Fenster lehnen, würde dieses Jahr nicht mehr landen. Dementsprechend sieht es bei den Bayern schon mal ein bisschen besser aus. Ein Kandidat raus, ein Konkurrent raus, so heißt es. Gut, enden wir das Ganze wie heute. Wir wünschen euch erstmal schöne 2 Wochen. Bis wir uns dann wieder hören und dann so ein bisschen im EM-Fieber sind, aber wie gesagt auch den Umbruch des FC Bayern weiterhin im Fokus haben.
Ciao da draußen.
Machen wir es kurz und knapp, alles klar. Kobi, mach's gut, mein Lieber.
Bis dann.
Und bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.